Wenn der Wald redet. Kein Wunder, dass der Staub auf der Landstraße so hoch liegt. Seit Wochen hat es nicht mehr geregnet. Und die Sonne sendet einen Tag wie den anderen ihre glühenden Strahlen vom wolkenlosen Himmel hernieder. Die vielen Fuhrwerke, Reiter und Fußgänger tun das ihre, um die ausgetrocknete Erdrinde in ein feines Pulver zu verwandeln. Das wirbelt dann bei der geringsten Bewegung der Luft empor. Hüllt alles ringsum in ein unheimliches Grau und erschwert Menschen und Tieren das Atmen. So ist es in der Nähe der großen Stadt. Je weiter man sich von derselben entfernt, desto stiller wird es auf der Landstraße. Des Staubes wird allmählich weniger und der Grasbüschel, die auf dem Wege sprießen, werden immer mehr. So oft man sich im Weitergehen umsieht, gewahrt man, dass das Bild der Stadt mit ihren Türmen und Zinnen undeutlicher geworden ist, bis es zuletzt im grauen Nebeldunst ganz verschwindet. Vor uns aber liegt wie ein dunkler, duftiger Streifen. Das ist der Wald, und die breite Straße fährt mitten hindurch. Es gab mal eine Zeit, da tanzten abends und nachts die Elfen dort ihren Reigen. Wassernixen plätscherten in den mondbeschienenen Wellen der Waldsees und Waldzwerge trieben im Schatten der Bäume ihr Wesen. Später waren nur noch wenige dieser kleinen Leute da und auch von diesen wusste niemand etwas. Wieder war es ein glühend heißer Sommertag. Nur im Walde blieb es dämmerig und kühl. Einzelne goldene Strahlen, die durch das Laub drangen, fielen gerade auf einen Schläfer, der von den Zweigen eines Haselnussstrauches fast verdeckt unter einer großen Buche lag. Sein Aussehen konnte wohl auch einen Beherzten erschrecken. Er hatte brandrotes Haar, einen stoppeligen roten Bart und ein sommersprossiges Gesicht. Seine Kleider waren schmutzig und zerrissen. Und neben ihm lag eine alte, abgetragene Mütze, die ihm im Schlafe vom Kopf gefallen war. Da raschelte es im Grase, so leise, dass es kaum zu hören war, und alsbald kam ein Männlein hervor, nicht über eine Spanne hoch. Das hatte einen langen, weißen Bart und trug ein braunes Röcklein. Es war ein Waldzwerg. Der Kleine kletterte dem Roten auf die Schulter, fasste mit den kleinen Fäusten kräftig in das struppige Haar und drehte den Kopf so herum, dass das eine Ohr nach oben zu liegen kam. Dann holte er aus einem Ledertäschchen, das an seiner Seite hing, ein winziges Fläschchen hervor, nahm den silbernen Stöpsel ab und träufelte von dem Inhalt einen Tropfen in das Ohr des Schläfers. Dieser merkte es nicht. Er schnarchte ruhig weiter. Darauf packte der Kleine mit der einen Hand das Ohr, griff mit der anderen wieder in das Haar und ruck. Da lag der Kopf halb herum. Noch einmal ruck, da lag das andere Ohr oben. Auch hier kam ein Tröpfchen hinein und im Nu war das Männlein verschwunden. Durch das hohe Gras schlüpfte es davon wie eine Eidechse. Wieder fiel ein heller Sonnenstrahl auf den unheimlichen Menschen. Nach einer Weile blinzelte er etwas mit den Augen, dann öffnete er sie. Jetzt fing er an, sich zu recken und zu strecken und murmelte leise, nun wird es wohl bald Zeit werden. Mörder, Mörder, klang es dann neben ihm. Der Rote guckte sich um und horchte, doch regungslos still war es im Wald. Mörder, Mörder!
Ach, was ist denn das?
In dem Baumwipfel regten sich leise, ganz leise die Blätter.
Ach, das ist's, was man sich doch nicht alles einbilden kann. Ich meinte ganz deutlich gehört zu haben, dass einer rief.
Mörder! Mörder!« Jetzt sprang er auf und schaute erschrocken um sich. Woher kam der Ruf? Es war kein Irrtum möglich, er hatte ihn zu deutlich gehört. Vorsichtig schlich er ein wenig tiefer unter die Zweige und schaute aufmerksam um sich. Es war aber nichts Auffälliges zu sehen. Er hielt den Atem an und lauschte, aber kein Laut war zu hören.
»Mein Blut ist in Wallung. Ich muss mich zwingen, ruhig zu sein, sonst gerät's mir's nicht.«
So brummte der Unhold in sich hinein. Dann legte er sich wieder ins Gras nieder. Sogleich fing auch das Flüstern in den Zweigen wieder an. »Da liegt nun der Bösewicht und macht Pläne zu neuen Verbrechen.«
Lauter wurde das Rauschen der Blätter.
»Du, du, du«, gellte es dem Roten in den Ohren, dass er entsetzt Augen und Ohren zudrückte, um nicht mehr zu vernehmen. Es half ihm aber nicht. Er musste doch lauschen, was die Blätter untereinander redeten und was sie ihm zuriefen.
»Hast du schon vergessen, dass du hier im Walde den armen Händler erschlagen hast, nicht weit von dieser Stelle?«
Angstvoll presste der Mörder die Hände vors Gesicht. Die Blätter redeten weiter.
»Elender, jetzt packt dich die Furcht. Aber als du den alten, gelähmten Mann, der einsam in seinem Gartenhause wohnte, erwürgtest, um seine Ersparnisse zu erlangen, da war dir nicht bange. Das Geld ist in deinen Händen zerronnen, aber das Blut des Ermordeten schreit um Rache.«
Wie eine Bergeslast drückte das Bewusstsein der Schuld auf des Mannes Herz. Ach, und wie schwül war's im Walde. Kein Windhauch kühlte seine klopfenden Schläfen. Die Brust war ihm so beengt, dass er glaubte, er müsse ersticken. Die Blätter aber regten sich und begannen aufs Neue zu flüstern.
»Da liegst du nun und sinnst wieder auf neue Schandtaten. Wartest auf den Reichen, der bald mit seinem Wagen hier vorbeikommen muss. Es wird dir aber nicht gelingen, deinen teuflischen Plan auszuführen, denn dein Maß ist voll.«
Woher wussten denn die Bäume und Blätter, was er getan hatte und noch zu tun gedachte? Es wurde ihm immer unheimlicher zumute. So schnell er konnte, wollte er dem Walde entfliehen. Leise kroch er aus seinem Versteck hervor. Da fuhr plötzlich ein Windstoß durch das Geäst und »Halt!« gellte es ihm in den Ohren. Er zuckte zusammen und duckte sich unwillkürlich nieder. Darauf versuchte er wenigstens aus der Nähe dieses unheimlichen Baumes zu kommen. Aber nun ließen sich auch Stimmen aus den anderen Zweigen vernehmen.
»Deine Bemühungen sind vergeblich. Du wirst uns nicht entrinnen«, riefen sie.
Zitternd vor Entsetzen floh der Mann durch Dornen und Gestrüpp sinnlos immer weiter. Die Rufe verfolgten ihn überall hin.
»Jetzt musst du dein Verbrechen büßen. Du kannst dem Verderben nicht entrinnen.«
Da glaubte der Unglückliche, sein letztes Stündlein sei gekommen, und mit einem Aufschrei sank er nieder. Über ihm in den Baumwipfeln aber erklang unaufhörlich die mahnenden und anklagenden Stimmen.
»Barmherziger Gott«,
schrie der Verzweifelnde in seiner höchsten Not. Da ward ihm leichter ums Herz. Verwirrt schaute er um sich und sah, dass er an einen Strauch niedergestürzt war, dessen Zweige sich um seinen Hals und um seinen Leib geschlungen hatten. Mit Mühe erhob er sich. Da begann das Geraune von Neuem. Er hörte ganz deutlich die Worte:
»So sollst du dein Leben lang umhergejagt werden. Keine Ruhe sollst du haben, weder bei Tag noch bei der Nacht.«
»Hilf Gott, erbarme dich! Halte ein mit deinem Drohen. Ich will meine Verbrechen mit dem Tode sühnen. Ich bereue von ganzem Herzen, was ich getan habe. Gib mir den Frieden wieder, den ich verloren habe. Den Frieden meiner Kindheit.«
Tränen brachen bei diesen Worten aus den Augen des Mannes. Er sah seine Mutter vor sich, wie sie ihn als kleinen Knaben beten lehrte und zum Guten ermahnte. Er aber hatte ihre treuen Lehren in den Wind geschlagen und ein böses Leben begonnen. Nun kam der Lohn der Sünde. Aber es war nicht da, als verkündete der Wald ihm Vergebung, nun da er Erbarmen begehrte und seine Sünden bereute. Ein Hoffnungsstrahl fiel in das Herz des zerknirschten, gebrochenen Mannes. Das Rauschen des Waldes erklang ihm jetzt wie die sanfte Stimme seiner Mutter, die ihm tröstend zusprach. Wohin ihn seine Füße trugen, darauf achtete er nicht. Er wandelte wie im Traume. Auf einmal aber war es ihm, als ob er in einen Abgrund sänke, tiefer, immer tiefer, bis ins Unendliche. Am Fuße einer hohen, steilen Felswand lag auf moosigem Waldboden ein toter Mann. Im Leben mochte derselbe wohl böse und wild ausgeschaut haben. Jetzt lag ein Zug des Friedens und der Ruhe auf seinem Antlitz. Es war der reumütige Sünder, der von der Felswand herabgestürzt war. Schweigend umstanden die braunen Waldmännlein die Leiche. Dann pflückten sie Blumen und Farnwedel und bedeckten sie damit. Lautlos aber und dem Auge kaum sichtbar, kamen weiße Gestalten herabgeschwebt zu dem Toten. Und während die Männlein Blumen auf Blumen häuften über den Leib des Verunglückten, trugen Engel seine Seele immer höher zum Himmel empor. Von der anderen Seite des Waldes kam ein stattlicher, mit zwei kräftigen Gäulen bespannter Wagen dahergerollt. Wagen und Geschirr waren reich verziert, und ein betreßter Kutscher lenkte mit sicherer Hand die mutigen Tiere. Gewiss war der Herr, der behaglich in dem schönen Fuhrwerk lehnte, ein sehr reicher Mann. Jetzt bog die Karosse in den breiten Waldweg ein. Der war aber etwas holprig und hier und da zogen sich dicke Baumwurzeln darüber hin. Es war kein Wunder, dass das Gefährt arge Stöße bekam. Auf einmal gab es einen Ruck, einen Krach und im weiten Bogen flog der Kutscher von seinem hohen Sitz herunter. Als er sich im Weggraben wiederfand, schaute er zuerst eine Weile verdutzt um sich. Darauf betastete er alle schmerzenden Stellen seines Körpers und fand zu seiner Beruhigung, dass er weiter keinen Schaden erlitten habe. Der Wagen aber lag auf der Seite, denn eine Achse war gebrochen. Scheltend und stöhnend kam der Herr aus dem Wagen hervorgekrochen. Der Besitzer des schönen Fuhrwerks war ein langer, hagerer Mann. Kalt und strenge blickten seine Augen. Seine Kleidung war aus feinem Tuch und kostbare, mit Edelsteinen besetzte Ringe glänzten an seinen Händen. Als der Kutscher den Schaden besah, fand es sich, dass die zerbrochene Achse mit Stricken wieder zusammengebunden werden konnte. Wenn er sich sofort an die Arbeit machte, war es vielleicht möglich, in einer Stunde die Reise fortzusetzen. »Ich will mich inzwischen unter der großen Eiche dort niederlassen. Bringe mir Wein und Wildbret dorthin, damit ich mich nach dem Schrecken stärke«, sagte der feine Herr zu seinem Diener. Dann legte er sich unter den Baum nieder und lehnte sich gemächlich gegen den Stamm. Ei, wie mundeten der saftige Braten und der feurige Wein so prächtig. Wie schön war es doch im Wald. Die Luft so weich, der Vogelsang so munter, das Summen der Bienen und Käfer so traumhaft lieblich. Man hätte dabei einschlafen mögen. Vielleicht kam ihm Vogelsang, Blätterrauschen und Waldesduft doppelt lieblich vor, weil er heute Morgen wieder ein gutes Geschäft abgeschlossen hatte. Ihm war so wohl zumute, dass ihm vor Behaglichkeit bald die Augen zufielen. »Ich will dir einmal die Augen öffnen«, säuselte es leise im Laube, und im nächsten Augenblick war auch das Waldzwerglein schon an dem Manne emporgeklettert. Er nahm ihn beim Ohrzipfel und ließ erst einen Tropfen seiner wunderlichen Flüssigkeit in das eine und dann in das andere Ohr fallen. Dann war das Männlein im Nu wieder verschwunden. Des reichen Mannes Schlaf wurde bald darauf unruhiger. Er fing an, gewaltig zu stöhnen und warf den Kopf bald hierhin, bald dorthin. Noch halb im Traume hörte er allerhand Reden, die ihm nicht zusagen mochten. Er erwachte und jetzt klang es ihm vernehmlich in den Ohren. »Du bist der Mann, der Gott danken kann,
glücklich, den Händen eines Mörders entronnen zu sein. Auf derselben Stelle, wo du jetzt liegst, lag soeben noch dein Verfolger und lauerte auf dich, um dich zu töten und zu berauben.«
Dem Reichen begann es schwül zu werden.
»Dass der schlimme Plan nicht zur Ausführung gekommen ist, verdankst du nur dem Walde. Er hat dem verstockten Missetäter so ernst ins Herz geredet, dass er von seinem Vorhaben abließ. Jetzt ist er selbst ein toter Mann.«
»Also, die Gefahr ist vorüber und der Wald hat mich bewahrt«,
seufzte der Reiche erleichtert auf.
Dann rief er laut: »Habe Dank, du lieber Wald, dass du mich von dem drohenden Tode errettet hast. Geld kannst du nicht gebrauchen, sonst würde ich's dir mit reichem Golde lohnen.«
Der Wald gab keine Antwort auf diesen Ruf, aber die Zweige flüsterten: »Meinst du etwa, du seist nur deshalb vom Tode errettet, um dein Leben in der bisherigen Weise weiterzuführen? Du häufst mit steigender Gier Gold auf Gold zusammen und weisest jeden Armen hartherzig von deiner Tür. Warst du doch selbst einmal ein blutarmer Bursche. Freilich, damals warst du glücklicher als jetzt. Dein Herz war noch rein, jetzt aber ist es verhärtet und schuldbeladen. Woher hast du deinen Reichtum? Wie viele Arme hast du nur um ihn wenig Hab und Gut betrogen? Wie vieler Menschen Not hast du dir zunutze gemacht? Scheinbar aus Mitleid strecktest du ihnen große Summen vor, konnten sie aber die Wucherzinsen nicht zahlen, so brachtest du sie um den Rest ihrer Habe. Denke doch nur an den armen Kaufmann, der dich um Hilfe bat und den du...«
Das konnte der Reiche nicht länger anhören.
»Was geht das dich an?«
brauste er auf. Dann lief er, um nachzusehen, ob der Wagen noch nicht fertig sei, damit er möglichst rasch fortkäme aus dem Bereich dieses allwissenden Waldes. Aber die Stimmen verfolgten ihn. Und da er fürchtete, auch sein Diener könne dieselben hören, kehrte er wieder um an seinen alten Platz. Und leise flüsterte es fort: »Du halfst dem Kaufmann nur aus der Not, weil du seinen Untergang voraussahst. Als du dann auch sein Haus, das ihm von seinen früheren Besitz allein noch geblieben war, an dich gebracht hattest, da zogst du dich von ihm zurück und der Mann musste elend zugrunde gehen.«
»Er wäre ja auch ohne meine Schuld verloren gewesen«,
jammerte der Reiche, der nun dastand wie ein armer Sünder vor seinem Richter. Ohne seine Entschuldigung zu beachten, rauschte der Wald weiter. »Jene arme Witwe, die sich dir zu Füßen warf und ich bat ihr, das Geld, das sie dir schuldet, noch eine kurze Zeit zu lassen. Du hast sie kalt und herzlos von dir gestoßen, hast ihr Häuschen verkaufen lassen und mit dem Gelde wieder neuen Wucher getrieben. Hast du nie danach gefragt, was aus der armen Frau geworden ist? Hätten nicht mitleidige Menschen sich ihrer angenommen, sie wäre längst mit ihren Kindern Hungers gestorben. Noch lebt sie und kämpft mit Sorge und Not, aber sie ist alt und kraftlos darüber geworden. Das hast du verschuldet.«
Immer ernster und eindringlicher wurden die Stimmen. Zitternd und bebend stand der Mann da. Seine Füße waren wie festgewurzelt. Entfliehen konnte er nicht. Seine Kehle war wie zugeschnürt, so dass er kein Wort der Verteidigung über seine Lippen bringen konnte.
Indes arbeitete der Kutscher munter an dem Wagen. Man hörte das Klopfen und Hämmern herüberklingen. Er schien guter Dinge zu sein, da man hörte ihn leise ein Liedchen pfeifen. Und hier stand sein Herr und Gebieter und wusste sich nicht zu retten und zu helfen. Wann würde die Qual ein Ende nehmen? Da begann es wieder: »Und wie viele andere Menschen hast du noch unglücklich gemacht mit deinen Wuchergeschäften? Jetzt eben kommst du von einem, den du ins Elend getrieben hast. Schon lange lockte dich der Besitz des schönen Landhauses mit den blumenreichen Gärten und fruchtbaren Feldern. Anscheinend von Mitleid getrieben halfst du dem Eigentümer in einer Geldverlegenheit und so brachtest du ihn nach und nach in deine Gewalt, häuftest Zins auf Zins und heute, der dir nicht zahlen konnte, hast du ihn mit Weib und Kindern von Haus und Hof vertrieben.«
Immer lauter ertönten die anklagenden Stimmen, immer tiefer drangen sie in des Reichen Herz und Gewissen, dass er zuletzt fast ohnmächtig niedersank.
Dein Herz muss ja gefühlloser sein als ein Stein, dass sich das stumme Flehen des unglücklichen Mannes, die lauten Bitten der armen Frau, das Weinen der unmündigen Kinder nicht rührte. Sorglos fuhrst du in deinem prächtigen Wagen davon, um hier. Jetzt nahm die Stimme einen furchtbaren, drohenden Klang an. Wenn ich der Wald nicht dreingeredet hätte, unter Mörderhänden eines schrecklichen Todes zu sterben. Bei dem Gedanken an das furchtbare Geschick, das ihn hatte treffen sollen, krampfte sich die Brust des reichen und doch so armen Mannes zusammen. Und angstvoll ergriff er mit beiden Händen bald nach seinem Halse und bald nach seinem Herzen, als wolle er sich vor dem Dolch des Mörders schützen. Er drang ins Dickicht hinein und lauschte, aber da war alles ruhig. Die Blätter fingen wieder an zu rauschen. »Wie bist du doch so furchtsam? Den Mörder, der dir nach dem Leben trachtete, hat der Tod selbst ereilt. Aber noch leben viele, die dich anklagen und deinen Untergang wünschen. Wer kann wissen, wie es dir noch gehen wird?« Jetzt nahmen die zornig klingenden Stimmen einen anderen Ton an. »Noch lebst du, noch kannst du deine Seele retten und vieles wieder gut machen, was du getan hast. Folge mir, ich will dir dabei behilflich sein.« Beruhigend klangen diese Worte in das geängstigte Herz des Mannes. Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen und brach in Tränen aus. »Was soll ich tun? Was soll ich tun?« schluchzte er. »Geh hin und hilf den Armen, die du ins Elend gebracht hast.« »Ja, das will ich tun. Ich will dem Kaufmann, der Witwe, dem Manne samt seiner Frau und den Kindern jedem ein Goldstück geben.« »Was?« rief der Wald zornig. »Du Geizhals, soll das deine Sühne sein? So wirst du der Strafe nicht entgehen.« »So will ich einem jeden 10 Goldstücke geben.« »Du willst mit mir handeln?« fragte verächtlich der Wald. »Nicht 1, nicht 10, nicht 100 Goldstücke sollst du geben, sondern Sorge tragen, dass sie wieder aus der Not herauskommen. Willst du nicht gründlich helfen, so lasse es ganz, aber dann wehe, wehe dir!« Im ernsten Kampf und Nachsinnen saß der Mann dort unter dem Baum. Endlich schien er mit seinem Entschluss fertig zu sein. Er stand vom Boden auf, streckte beide Hände empor und schaute hinauf in die grünen Wipfel. »Habe Dank, du lieber, du strenger Wald. Du sollst nicht vergeblich zu mir geredet haben. Ich sehe mein Unrecht ein und will wieder gut machen, was ich kann.« Mit diesen Worten verließ er zögernd die Stätte, wo er ein anderer Mensch geworden war. Seine Brust atmete leichter und im Herzen fühlte er etwas wie Freude als sich Regen. So kam er bei seinem Kutscher an, der den Wagen fertiggestellt hatte und zur Abfahrt bereit stand. »Wende den Wagen um, wir fahren wieder zurück«, sagte er in entschiedenem Ton. Der Kutscher wunderte sich, tat aber schweigend, wie ihm befohlen war, und so fuhren sie wieder zurück nach dem Landgut. Als sie bei dem Hause vorfuhren, stand der frühere Besitzer mit seinem Weibe, umringt von seinen weinenden Kindern, noch vor der Tür. Sie hatten gerade von der ihnen liebgewonnenen Stätte Abschied genommen und wollten in die weite Welt hinaus wandern. Wohin, das wussten sie selbst noch nicht. Sie wollten eben von dannen gehen, als der Wagen vorfuhr. Der reiche Mann sprang schnell heraus, eilte auf die Familie zu, welche ihn überrascht und voll Bitterkeit anblickte und sagte, »Bleibt hier. Dies Haus mit allem, was dazugehört, ist wieder euer. Mein Guthaben könnt ihr mir zurückzahlen, wenn ihr dazu imstande seid.« Den Eltern und Kindern, die soeben noch der Verzweiflung nah waren, schien dieser Wechsel ihre Lage wie ein Traum. Der Mann wagte den Worten kaum zu glauben. Die Frau aber sank von ihren Gefühlen überwältigt vor ihrem Wohltäter nieder und bedeckte seine Hand mit Küssen. Laut jubelnd sprangen die Kinder umher und liefen dann im Haus und Garten, wo sie alles mit solcher Freude begrüßten, als ob sie jahrelang von der lieben Heimat fern gewesen wären. Da fühlte sich der Reiche zum ersten Mal wieder so recht glücklich. Die Tränen traten ihm in die Augen. Aber das sollte keiner merken, darum sprang er schnell in den Wagen und befahl dem Kutscher, zur Stadt zurückzufahren. Als er sich noch einmal umschaute, sah er, wie der Mann sein Weib umfangen hielt und beide ihm dankerfüllte Blicke nachsandten. Bald war der Wald erreicht.
Damit aber dem Wagen nicht ein neues Unheil widerfahre, ließ der Kutscher die Pferde langsam gehen. Nicht ohne ein gewisses beengendes Gefühl näherte sich der reiche Mann der alten Eiche. Die jüngst dort verlebten Stunden zogen noch einmal an seiner Seele vorüber, aber die Erinnerung schreckte ihn nicht mehr. Nur Glück erfüllte sein Herz. Ihm schien es, als hätten die Vögel im Wald noch niemals so jubelnd und fröhlich gesungen, als hätte ihn die Waldluft noch niemals so frisch und duftend umweht, und noch nie erklang ihm das Rauschen der Blätter so lieblich wie jetzt. Nicht mehr in Worten redeten sie zu ihm, aber verstehen konnte er sie doch. Als das freie Feld erreicht war, musste der Kutscher wieder rascher fahren. Es ließ dem Reichen keine Ruhe, sobald wie möglich wollte er all sein früheres Unrecht wieder gut machen. Und das war kein kleines Stück Arbeit. Die Stadt war in einem schweren bleigrauen Schleier gehüllt und eine dunstige Schwüle lag über der ganzen Gegend. In den Baumwipfeln spürte man nicht die leiseste Bewegung. Die Luft war so heiß und drückend, dass es fast zum Ersticken war. Es war kein Wunder, dass die beiden großen Knaben, welche durch die Kornfelder hin rasch dem Walde zuschritten, sich oft die hellen Schweißtropfen von der Stirn trocknen mussten. Dazu schien bei ihnen zu der äußeren Schwüle noch eine innere Beklemmung hinzuzukommen. Was mochten die beiden wohl haben? Mit Absicht mieden sie die breite Fahrstraße und schauten oftmals besorgt und forschend rückwärts zu der entfernten Straße hinüber, aber von dort hätte niemand die jungen Wanderer erkennen können, die zwischen den ziemlich hohen Kornähren dahineilten. Endlich war der Wald erreicht, und tief aufatmend blieben die beiden im Schatten der Bäume stehen. Sie überschauten noch einmal den Weg, den sie zurückgelegt hatten. Hier konnten sie sich wohl ein wenig Ruhe gönnen. War doch kein Verfolger zu sehen. Sie suchten sich ein schattiges Plätzchen unter einer Eiche, wo sie sich behaglich im weichen Moose niederstreckten. Im Nu war auch das kleine Waldmännlein mit seinen wunderbaren Hörtropfen wieder bei der Hand. Es wartete nicht einmal so lange, bis die Burschen eingeschlafen waren, sondern träufelte jedem der beiden sofort je ein Tröpfchen in die Ohren und sah ihn dabei so neugierig in die jungen Augen, als wolle es durch diese hindurch in ihre Herzen lesen. Für die beiden Knaben blieb es jedoch unsichtbar. »Was habt ihr gemacht?« fing es nun an, in den Bäumen zu lispeln. »Du, Heinz, hast du nicht gehört?« fragte der Kleinere. »Es kam mir vor, als ob ich eine Stimme hörte«, sagte dieser. Nach einer kleinen Pause fuhr mit angenommener Gleichgültigkeit vor. »Es wird wohl der Wind gewesen sein, der in den Blättern spielt. Zudem sind wir ein wenig ängstlich und sehen und hören überall etwas, wo nichts zu fürchten ist. Oder bist du bange, Walter?« Bei den letzten Worten suchte er, seiner Stimme einen entschlossenen Ausdruck zu geben, um sich und seinen Kameraden Mut zu machen. »Bange? Nein, sicher nicht. Es mag kommen, was da will. Ich fürchte mich nicht. Gehen wir doch gerade in die Welt hinaus, um Gefahren zu suchen. Und niemals darauf verlasse dich, wirst du mich zaghaft sehen. Du aber, Heinz, wenn du jetzt schon Furcht hast, so kehre doch lieber wieder um.«
»Furcht haben? Ich kenne auch keine Furcht. Wir wollen aber jetzt nicht prahlen. Wenn die Zeit da ist, wird er sich schon zeigen, wer von uns am tapfersten ist. Ein wenig lass uns hier noch ausruhen, wenn wir uns gestärkt haben, dann geht's hinaus in die schöne weite Welt. Juche!«
»Was habt ihr gemacht?« ließ sich abermals eine ernste Stimme vernehmen, mitten hinein in ihr übermütiges Geschwätz. Die beiden Tapfern schauten einander erschrocken an. Es klang nicht so, als ob ein Verfolger ihnen das Wort zugerufen hätte, sonst wären sie sicher aufgesprungen und hätten das Weite gesucht. Die Stimme hatte vielmehr einen ernsten, fast feierlichen Klang. Was mochte das sein? Woher kam die Frage? Auf jeden Fall schien es das Beste, dem unsichtbaren Mana so schnell wie möglich zu entfliehen.
»Komm, Walter«, sprach Heinz, »lass uns einen anderen Platz suchen oder weiter wandern, damit wir aus dem Walde herauskommen. Hier sind wir nicht sicher.«
Aber der Stimme des Waldes ist nicht so leicht zu entrinnen. »Bleibt und hört! erklang es wieder. Und als die beiden aufschauten, sahen sie, wie die Blätter ringsumher gleich Zungen sich regten. Das eine sprach zum anderen. Eine Blume flüsterte mit der anderen, aber obgleich tausend und abertausend Waldzungen redeten, hörte man doch nur eine einzige Stimme. Und diese Waldstimme drang durch bis ins Herz. Was die beiden Freunde jetzt zu hören bekamen, das war zwar ihre eigene Geschichte, aber in anderem Licht wurde sie ihnen gezeigt, als sie dieselbe bisher betrachtet hatten. Mit wachsendem Erstaunen hörten sie bis zum Ende zu, und was ihnen bisher als kühner Jugendmut erschienen war, das wurde ihnen jetzt vor Augen gestellt als ein törichtes Unternehmen und als schwere Verletzung ihrer kindlichen Pflicht. »Seht die beiden Buben dort«, hub die Stimme wieder an. »Jugendfrisch und kräftig sehen sie aus, und doch blickt die Furcht aus ihren Augen. Denn sie haben eine große Sünde begangen und ihre Eltern daheim in Angst und schwere Sorge gebracht. Die Mütter weinen und klagen und die Väter sind voll Zorn über die ungeratenen Söhne.« »Was haben sie denn getan?« fragten die Gräser und Blumen. »Sie haben heimlich das Elternhaus verlassen, um als Abenteuer über das Meer zu fahren. In der Fremde wollten sie Gefahren suchen und Siege erringen. Nachdem sie sich mit diesem kindischen Plan getragen, hat jeder von ihnen sich an seines Vaters Kasse vergriffen und sich die Taschen mit Geld gefüllt. Wie muss das die Eltern schmerzen? Aber die Strafe für ihren frevelhaften Leichtsinn wird nicht ausbleiben und das gestohlene Geld wird ihnen unter den Händen zerrinnen.« Mit Beschämung vernahmen die beiden Ausreißer die Erzählung von ihrem nichtswürdigen Beginn. Ihr Mut sank zusehends dahin, als die Stimme des Waldes immer dringender wurde. In ihrer Beklemmung hatten sie gar nicht darauf geachtet, dass es allmählich dunkler wurde. Schwarze Gewitterwolken bedeckten nach und nach den Himmel. Dazwischen zogen sich fahlgelbe Lichtstreifen hin. Stoßweise erhob sich der Sturm und strich heulend und pfeifend durch die Baumwipfel, dass hier und da ein Ast niederstürzte. Höhnend und schauerlich ertönte es durch das Sausen des Windes. »Nun macht euch auf die Fahrt über das Meer! Hört ihr's, wie die Wasserwogen brausen? Fühlt ihr's, wie unter euren Füßen das morsche Schiff ächzt und stöhnt, wie der Wind durch das Takelwerk heult? Hui, hui, hui! Die Rahen krachen, der Mast bricht in zwei! Heinz und Walter hielten sich fest umschlungen. Plötzlich trat eine Totenstille ein, aber nur auf Augenblicke. Dann ertönte das Brausen über ihnen und um sie her aufs Neue. Der Boden schien zu schwanken und die Bäume krachten unter den gewaltigen Windstößen. Die beiden Flüchtlinge glaubten in ihrer Verwirrung wirklich, dass sie sich auf einem Schiff befänden, welches auf wogender See vom Sturm hin und her geworfen würde. Selbst die kurze Stille, welche eingetreten war, ließ sie nicht zur Besinnung kommen. Nachdem es wieder eine Weile getobt hatte, trat abermals eine Pause ein, scheinbar nur um den Sturm Zeit zu lassen, zu noch schrecklicheren Wüten auszuholen. Der Regen ergoss sich in Strömen und die Baumstämme wurden bis in die Wurzeln erschüttert, sodass man ein Schwanken des Erdbodens zu spüren glaubte. Dazwischen ließ sich wieder die Stimme des Waldes vernehmen. »Das lecke Schiff vermag dem Sturme nicht länger zu widerstehen. Gleich wird der Mast brechen und ihr seid verloren. Verloren! Da naht schon das Unheil. Ihr müsst untergehen, versinken, ertrinken!« Die letzten Worte erstarben in einem furchtbaren Donnerschlag. Ein greller Blitzstrahl fuhr hernieder und traf einen in der Nähe stehenden Baum, der zersplitternd mit lautem Krachen niederstürzte. Schwere Regengüsse prasselten hernieder. Das Wasser flutete über die beiden Freunde hin, dass die Ärmsten nicht anders glaubten, als dass es Meereswogen seien, die über sie hinrauschten und in denen sie jämmerlich untergehen mussten. »Oh, Heinz, Heinz«, klagte Walter, »hätten wir doch nimmer unsere liebe Heimat verlassen. Nun müssen wir hier elendiglich zugrunde gehen und unsere Eltern werden sich über unseren Tod grämen. Hätten wir ihnen doch diesen Kummer nicht bereitet.« Immer von Neuem zuckten gelbliche Blitze hernieder und der Donner rollte unaufhörlich. Als es ein wenig stiller wurde, flüsterte Heinz: »Ach, Walter, wenn es möglich wäre, dass wir noch gerettet würden,
Wie wollten wir uns bestreben, unser Vergehen wieder gut zu machen?
Als ob der Wald dieses Gelübde des reumütigen Knaben annehmen wollte, ließ das Unwetter plötzlich nach. Nur hin und wieder sah man ein schwaches Wetterleuchten. Da kam es den beiden Freunden wieder zum Bewusstsein, dass sie sich im Walde befanden. Aber die starke Erregung ließ sich noch nicht völlig zur Besinnung kommen. Wieder hörten sie die Stimmen rufen. Dem Tode des Ertrinkens seid ihr entronnen, doch neue Gefahren warten eurer. Wie wolltet ihr euch vor den wilden Tieren schützen? Werdet ihr euch wehren können vor den scharfen Zähnen des Löwen und den starken Krallen des Tigers? Aufs Neue wurden die Knaben von Angst überwältigt und schauten sich furchtsam nach allen Seiten um, ob irgendwo in den Zweigen eine wilde Bestie auf sie lauerte. Jetzt fuhr wieder ein Windstoß durch das Geäst, dass die Wassertropfen von den Blättern rauschend niederfielen. Sie glaubten, einen lauten Warnungsruf zu hören. »Ein Tiger! Ein Tiger!« Angsterfüllt sprangen Heinz und Walter auf. Ja, da in dem dichten Strauch regte sich etwas. Das müsste die wilde Bestie sein, die auf sie lauerte. Da, da, wie so grünlich zwischen den Blättern hindurch leuchtete, das wären die glühenden Augen des Raubtiers. Fort, fort von hier, bevor es zum Sprunge ansetzt. In wahnsinniger Hast stürzten sich die besinnungslosen Knaben in das Dickicht, stolpernd, fallend, sich wieder aufraffend, fort, nur fort aus der Nähe des unheimlichen Tiers. Aber, oh Schrecken, es stürzte sich den Fliehenden nach, packt den einen und packt den anderen. Die scharfen Krallen dringen beiden ins Fleisch. Sie stürzen, und noch fester krallen sich die ausgestreckten Tatzen um ihre Glieder. Die Wunden brennen und das Blut rinnt zur Erde. Tiefer, immer tiefer graben sich die Zähne in Hals und Nacken. Oh, wie das schmerzt. Keiner vermag ein Glied zu rühren, ohne dass neue Wunden gerissen werden von dem blutdürstigen Tier. Widerstand ist nicht möglich. Er verschlimmert nur ihre Lage, und so ergeben sich die Jählingsüberfallenen ohne Sträuben in ihr Schicksal. Sie sehen den sicheren Tod vor Augen. »Das ist unsere Strafe. Wir haben's verdient.« So kommt zitternd über ihre Lippen. Da plötzlich ist's, als würden ihnen die Augen geöffnet und sie schauen in glänzend grünes Laubwerk. Starke, üppige Ranken wölben sich über ihnen und schlingen sich fest um ihren Leib und alle ihre Glieder. Die Ranken sind besetzt mit scharfen, spitzen Dornen, die ihnen tief ins Fleisch gedrungen sind und bei jeder Bewegung noch tiefere Wunden reißen. Ein großer Brombeerstrauch hält sie fest umklammert mit seinen Dornenkrallen. Nur mit der größten Mühe gelang es den Knaben, sich aus seiner Umschlingung zu befreien. Einer half dem anderen vorsichtig, Ranke um Ranke abzulösen, und dabei gab es noch wieder neue Wunden. Endlich standen sie von ihren Fesseln befreit wieder aufrecht da. Aber wie sahen sie aus? Ihre Kleider waren nass und zerrissen, die Haut blutig gerissen. Und doch atmeten sie erleichtert auf. Sie waren ja noch im heimatlichen Wald. Die Wanderlust war ihnen gründlich vergangen und einmütig beschlossen sie, sofort nach Hause zurückzukehren und ihre Eltern um Verzeihung zu bitten. Welche Strafe ihrer auch warten mochte, sie wollten sie mannhaft tragen. Niemals sollte eine so törichte Reiselust wieder in ihnen aufkommen. Der Wald erkannte an diesen Vorsätzen, dass ihn die Burschen richtig verstanden hatten. Deshalb hielt er es nicht für nötig, noch weiter zu ihnen zu reden. Im nahen Waldbach wuschen die beiden ihre Wunden, säuberten ihre Kleidung, so gut es gehen wollte, und machten sich dann auf den Heimweg. Die Sonne schien wieder so hell, als habe nie ein Unwetter getobt, und die Felder durch den Regen erfrischt sahen noch einmal so üppig aus wie vorhin. Den jungen Ausreißern wollte es scheinen, als seien seit ihrer Abreise schon Wochen, ja Monate vergangen. Nicht gerade fröhlichen Herzen schritten sie der Heimat wieder zu, aber doch in dem beruhigenden Bewusstsein, jetzt auf dem rechten Wege zu sein. Die Sonne war bereits hinter dem Walde untergegangen. Ihre letzten Strahlen säumten noch mit ihrem Purpur die Abendwolken. Noch einmal schauten die Freunde zurück nach dem Walde, wo ihnen so Wunderbares begegnet war. Dann wandten sie sich entschlossen um und schritten der Wohnung ihrer Eltern zu. Auf der Landstraße, die nach dem Walde führt, kam ein Wanderbursche dahergegangen. Der schien ein recht fröhlicher Geselle zu sein. Sorglos schritt er dahin, und sein Lied klang munter durch die frische Morgenluft. Sein Gesicht war blühend, die Stirne von blonden, lockigen Haar umschattet. Lustig blitzten seine Augen in die Welt hinein. Der Hut, welcher ihm keck auf seinem Ohr saß, war mit einem Blumenstrauß geziert, und in der Hand trug der junge Wandersmann einen derben Knotenstock. Als er in den Wald kam, war es ihm eine wahre Lust, die Vöglein im Singen noch zu übertreffen. Er sang, was ihm gerade einfiel, und die Melodie machte er sich selber. »Hei, wie ist der Wald so schön, ohne End möchte ich drin wandern, auf jedem Berge möchte ich stehen und alle Städte möchte ich sehen. Und stell ich spät am Abend ein, das schöne Lustgewandern, trink ich im Krug den goldenen Wein, drauf schlaf ich ein beim Sternenschein, nach meinem lustgen Wandern. Am Morgen wach ich wieder auf, beginn aufs Neu das Wandern, trink einen Schluck am Quellenlauf, es einen Bissen Brot darauf und wieder geht's ans Wandern.« So sang der lustige Bursche. Dann wandelte ihm die Lust an, sich im Moose unter den breiten Zweigen eines alten Baumes hinzustrecken. Schnell war der Ranzen abgeschnallt und Stab und Hut beiseite gelegt. Er schaute hinauf in die Wipfel der Bäume, reckte und dehnte sich und fing wieder an zu singen. »Lustig bin ich alle Tag, bleibt mir ferne Sorg und Plag, mag von euch nichts wissen, lustig trink ich goldenen Wein, lustig schlaf ich abends ein, wär ein Stein mein Kissen, lustig bin ich immerzu, lustig, lustig, lustig.« Bei den letzten Worten, die er schon halb am Schlaf summte, fielen dem lustigen Sänger die Augen zu. »Ei, du leichtsinniger Vogel, dich wollen wir einmal auf andere Gedanken bringen.« Das war die Stimme des Waldmännchens, das im Nu auch wieder da war, als habe es auf den Burschen gewartet. Es machte nicht viel Federlesens mit ihm, legte sich über sein Gesicht und ließ nacheinander in jedes Ohr einen Tropfen aus seinen Wunderfläschchen fallen. Darauf nahm es einen Grashalm und kitzelte den Schläfer unter der Nase.
»Hatschi! Hatschi!«
nieste der, dann lallte er schlaftrunken weiter.
»Lustig, lustig, lustig.«
»Bist du nur auf der Welt, um lustig in den Tag hineinzuleben? Hat dein Dasein keinen anderen Zweck?« erklang es in dem Geäst. »Was war denn das?« Der Bursche rieb sich die Augen, guckte in die Höhe und stammelte:
»Wer ist denn dort in den Zweigen? Komm herab und lass ein vernünftiges Wort mit dir reden.«
»Du Leichtsinn, du! Läufst nur in der Fremde umher, um die schöne Welt zu genießen und denkst nicht ans Arbeiten. Ich werde dir aber zeigen, was sich schickt für einen jungen, kräftigen Burschen, wie du es bist.« Diese Worte kamen seitwärts aus dem Gesträuch. Der Bursche erwiderte unwillig: »Wo steckst du denn? Warte nur, wenn ich dich kriege, werde ich dir zeigen, dass ich meinen Knochen rühren kann.« Da pfiff ein Windstoß durch die Krone der Eiche, dass die Blätter rauschten, und eine geheimnisvolle Stimme fing an, ernst und eindringlich dem kecken Wanderer ins Gewissen zu reden. Der schwieg betroffen still.
»Halte ein«, erklang die Stimme, »wenn du auf der Lotterbahn, die du jetzt betreten hast, weiter wandelst, so wirst du ein verlorener Mensch werden.«
Dem Burschen wurde seltsam beklommen zumute.
»Hans«,
rief es jetzt. Der Klang der Stimme war ihm bekannt und fuhr ihm ans Herz. An wen erinnerte sie ihn doch? Und woher wusste der Wald seinen Namen?
»Hans«, klang es von Neuem, »du bist schon manches Jahr in der Welt umhergelaufen und hast einen schönen Teil deiner Jugend als Lernstreicher hingebracht. Wann wirst du endlich dem ein Ende machen und ein ordentliches Leben anfangen?«
»Du hast gut reden«,
sagte Hans, der allmählich Zutrauen zu dem Sprecher fasste. »Wenn du wüsstest, wie schön es draußen ist in der Welt, wie herrlich sich's wandert durch Stadt und Dorf, durch Feld und Wald, die Berge hinauf und in die Täler hinab, du würdest anders sprechen. Wie jubelt einem das Herz, wenn die Sonne morgens in aller Früh so prächtig aufgeht und aus jedem Busch der Gesang der Vögel ertönt?«
»Du hast einen offenen Sinn für die Schönheiten der Natur. Das gefällt mir an dir. Wenn du aber meinst, dass mir alle solche Herrlichkeiten fremd sei, so wisse, dass der, welcher mit dir redet, der Wald selber ist.« Da wurde es dem Hans ganz sonderbar zumute. Dass der Wald reden könne, davon hatte er bisher noch nie etwas gemerkt. Halb neugierig, halb andächtig lauschte er seiner Stimme. »Du hast bisher sorglos in den Tag hineingelebt und nicht an die Zukunft gedacht. Was soll denn später einmal aus dir werden? Willst du dein Leben lang ein Faulenzer und Herumtreiber bleiben, auf den die Kinder mit den Fingern zeigen?« Dem Hans trat die Schamröte ins Gesicht. »Und hast du immer nur an dich selbst gedacht? Niemals an dein altes Mütterlein, das deine Kindheit behütet und dich unter harter Arbeit und Entbehrung großgezogen hat? Konntest du sie ganz vergessen? Denke daran, wie deine Mutter dich einst mit Tränen von sich ließ, wie du ihr versprachtest, ein fleißiger, tüchtiger Mensch zu werden und für sie zu sorgen in ihren alten Tagen. Hast du dein Wort gehalten? Du bist leichtsinnig in der Welt umhergelaufen, sie aber hat sich gemüht, mit zitternden, kraftlosen Händen ihr tägliches Brot zu verdienen. Oftmals habe ich sie hier im Wald umherwandern sehen. Gerade an der Stelle, wo du jetzt ruhst, hatte sie sich neulich niedergelassen, den schweren Korb neben sich, und ich hörte sie seufzen, ach, könnte ich doch meinen herzlieben Jungen noch einmal wiedersehen, ehe ich sterbe.« Als der Bursche diese Worte hörte, fing er an, bitterlich zu weinen, und von Reue und Schmerz erfüllt rief er aus: »Ach, du mein liebes, gutes Mütterlein! Wie war es doch nur möglich, dass ich dich in meinem Leichtsinn so ganz vergessen konnte? Ich will zu dir eilen und dich nie wieder verlassen. Ich will dich hegen und pflegen. Ach, vergib mir nur, vergib mir!« »Oh, du verblendeter Mensch! Du weißt noch nicht, dass es auch ein zu spät gibt.« Dumpf und ernst tönten diese Worte durch die vom Winde leise bewegten Baumwipfel. »Meinst du, es gäbe keine Strafe? Du wirst deine gute Mutter nicht mehr am Leben finden.« »Zu spät! Zu spät!« schrie Hans in höchster Verzweiflung. »Ach Mutter, was habe ich getan?« »Wo ist es für dich zu spät, in die ausgebreiteten Mutterarme zu eilen? Aber nicht zu spät, um ein neues Leben anzufangen. Und wenn du das tust, wird sich deine Mutter noch im Himmel über ihren wiedergefundenen Sohn freuen.« Der Wald schwieg, und zögernd schickte Hans sich an, weiterzuwandern. Sein Herz war voll Trauer und Weh. Der Wald hatte ihn aus seinem Leichtsinn aufgeweckt. Zum ersten Mal seit langer Zeit dachte er ernstlich noch über sein vergangenes Leben und über das, was in Zukunft werden sollte. Ach, dass er sein gutes, treues Mutterherz sich wiederfinden sollte. Er wollte aber von Stund an ein anderer werden und ein fleißiger, braver Mensch, dass seine Mutter sich noch im Himmel über ihn freuen könne. »So, nun muss ich aber ein wenig rasten«, sagte ein altes Weiblein, das einen Korb voll Kräuter auf dem Rücken trug. Es war die Kräuterliese, die weit und breit die Wälder durchstreifte, um Wurzeln, Blätter und Blumen zu suchen, aus denen sie heilsame Tränke zu bereiten wusste, die sie für ein geringes den Siechen und Kranken brachte. Diese Arbeit gewährte ihr schon seit vielen Jahren ein bescheidenes Auskommen. Aber zur Winterszeit und jetzt in ihrem hohen Alter hatte sie doch oft mit Not zu kämpfen. Keiner kannte den Wald besser als die Kräuterliese. Wenn sie in gebückter Haltung durch den Forst ging, um nach heilsamen Pflanzen zu spähen, so redete sie in einem Fort. Sie sprach mit den Blumen, die sie pflückte, mit den Bäumen, unter denen sie rastete, mit den Vögeln, die in den Zweigen ihre Lieder sangen. Sie verstand auch, was die Blumen, die Bäume, die Vögel und der ganze Wald redeten, untereinander und auch mit ihr. So hatte sie sich daran gewöhnt, dem Wald ihr Leid und ihre Sorgen zu vertrauen. Und niemals ging sie ungetröstet von dann. Der Wald kannte auch die Geschichte ihres einzigen Sohnes, der schon vor Jahren in die Welt hinausgewandert war und nichts wieder von sich hatte hören lassen. Er wusste von dem Sehnen und Verlangen des Mutterherzens, den Verlorenen vor ihrem Ende noch einmal wiederzusehen. Dieser Wunsch wurde immer lebhafter, je mehr ihre Kräfte abnahm.
Auch heute dachte sie ihres Sohnes, als sie sich müde und matt im weichen Grase niederließ, um ein wenig auszuruhen. Das Waldmännlein, das immer sofort zur Hand war, wenn es galt, jemand die Augen und Ohren zu öffnen, nahte sich ihr. Mit einer gewissen Rührung betrachtete es die Alte, die so friedlich schlummernd dalag. Dann fing es an: »Ei, du bist es, alte Kräuterliese. Nun, bei dir kann ich meine Tropfen sparen. Du verstehst uns ohnehin schon.« Das schlafende Mütterlein bekam jetzt im Traum allerlei Wunderbares und Liebliches zu hören. Die Blumen sprachen: »Du liebe alte Liese, du hast uns verstanden wie kein anderer. Du hast unsere Schwestern so liebevoll gesammelt und sorgsam zubereitet, dass ihr heilkräftiger Saft unter deinen geschickten Händen ein Segen wurde für die leidende Menschheit. Du wirst jetzt von uns scheiden. Wir wollen unseren süßen Duft als letzten Gruß zu dir senden.« Liese nickte und lächelte beifällig im Schlaf. Die Vögel sangen: »Ach du liebe gute Liese, wie schwer wird es uns, von dir Abschied nehmen zu müssen. In unseren Liedern, denen du so gern gelauscht, wollen wir deiner noch immer gedenken. An dem Ort, da du jetzt hingehst, wirst du süßeren Gesang hören, wie ihn hier auf Erden noch keines Menschen Ohr vernommen hat.« Der Wald sprach: »Du liebe alte Liese, wie ungern ich dich auch scheiden sehe, so freue ich mich doch, dass nun für dich die Zeit kommt, da du dich des Schönen freuen kannst, ohne dass Not und Sorge dich drücken. Du hast mich verstanden wie kein anderer, wie hochgestellt und weise er auch sein mochte. Dafür liebe ich dich und freue mich, dir am Ende deiner Tage noch eine Freudenbotschaft bringen zu dürfen. Dein Sohn, um den du gesorgt und gebangt hast so viele Jahre, kehrt heim aus der Fremde. Sein Herz ist voll Verlangen nach seiner alten Mutter. Er hat nur den einen Wunsch, ihr Freude zu machen und ein braver, fleißiger Mensch zu werden. So freue dich denn, du treues Mutterherz. Sei glücklich, sei selig.« Nun lag Liese im Schatten des Baumes und ein Lächeln verklärte ihr bleiches, welkes Antlitz. So friedlich sah sie aus, als hätte nie eine Sorge ihr Leben getrübt. Sie war sanft und schmerzlos hinübergeschlummert in ein besseres Leben, ohne den Tod geschmeckt zu haben. In Scharen kamen die Waldzwerge herbei, ihr Werk zu beginnen. Tiefgerührt umstanden sie ein Weilchen das schlummernde Mütterchen. Dann fingen sie an, es mit 4000 Blumen und duftenden Kräutern zu bedecken. Und das geschah so still und feierlich, als fürchteten sie, die Entschlafene könne dadurch in ihrer Ruhe gestört werden. Als die Zwerge mit ihrer Arbeit fertig waren, brachen aus den Wolken goldene Strahlen hervor, auf denen Engel herniederschwebten, um die Seele des frommen, treuen Weibleins hinaufzutragen ins Paradies.